HR3, der Gast des Tages. Titus Dittmann, Lehrer, Skateboard-Legende und Entwicklungshelfer.
Titus Dittmann ist Jahrgang 1948. Ein guter Jahrgang für die Anhänger des Rollbrettfahrens. Denn Titus Dittmann ist der deutsche Skateboard-Pionier. In der Skater-Szene ist er eine Legende. Angefangen hat er als Lehrer, aber nach ein paar Jahren war Schluss mit dem Pauker-Job. Er schmiss die sichere Beamtenlaufbahn hin und eröffnete in Münster den ersten Skateboard-Laden Deutschlands. Auch das erste Skateboard-Team Europas ging auf seine Kappe. Er organisierte den ersten Halfpipe-Contest, den Münster Monster Mastership, über Jahre das Skateboard-Event in Deutschland. Später wurde daraus sogar die offizielle Skateboard-Weltmeisterschaft. Titus Dittmann ist Skater aus Leidenschaft und er ist ein Unternehmer, der Höhen und Tiefen erlebt hat. 2009 hat er die Titus Dittmann Stiftung gegründet. Über sie werden Kinder- und Jugendprojekte geschaffen und unterstützt. Zum Beispiel eine Skateboard-Anlage in Afghanistan. Für sein Engagement ist er ausgezeichnet worden. Wer seine Gesellschaft verändern will, muss bei den Jugendlichen anfangen, sagt Titus Dittmann.
Mein Gast des Tages heute, er denkt, lebt und fährt Brett. Hallo Titus.
Moin Moin, ja hallo.
Warum lachst du? Findest du dich da nicht wieder in der Kurzbio?
Doch, so ein bisschen schon. Aber es ist immer spannend, wenn man es selbst nicht vorher gehört hat. Sowas über sich zu hören, ist immer wieder ein Erlebnis.
So, duzen wir uns eigentlich oder siezen wir uns?
Nee, gerne du. So. Sonst muss ich so viel Konzentration aufbringen.
Okay, ist das schwer heute Morgen oder was? War es gestern oder?
Ja, nee, gestern, ich habe eine Dankeschön-Party gegeben an alle, die an diesem legendären Grüngas-Viper-Projekt mitgeschraubt haben. Und das hat auch mit der Anlage in Afghanistan zu tun, weil mein Sohn und ich sind ja vor über einem Jahr auf die Idee gekommen, so eine alte Totalschaden-Dodge-Viper als Rennwagen aufzubauen. Und wir haben den dann auf Gas umgebaut, weil wir brauchten ja ein auffälliges Auto, ein sympathisches Auto. Haben dann das legendäre 24-Stunden-Rennen mitgefahren und konnten, und die Zuschauer konnten sozusagen mit einer Spende eine kleine Wette abschließen. Wenn sie zwischen 1 und 24 Euro gespendet haben, haben sie auf die Stunde getippt, in der wir ausfallen. Und wer 25 Euro mehr gespendet hat, der hat auf Durchhalten getippt. Naja, und dann sind immerhin 5.000 Euro zusammengekommen, für die dann mit verbaut wurden in Afghanistan.
Ja,
und
schlecht.
So versuchen wir immer das Hobby mit.
Aber du erzählst vom Auto, willst aber ablenken, dass es spät geworden ist gestern Abend.
Ja gut, man muss ja irgendwann sich erkenntlich zeigen und dann die ganzen Helfer, die sich aufgeopfert haben, belohnen und ein Dankeschön sagen. Und dann haben wir ein paar Filme gemacht von dieser Aktion und die gestern uraufgeführt.
Gut, also aber es sind immer noch vier Räder, ne? Hat ein Skateboard eigentlich auch vier Räder?
Skateboard hat auch vier Räder, ja.
So, also ich habe immer noch eine Narbe an meinem rechten Knie und immer noch einen abgeschlagenen Eckzahn, weil ich mir mal das Skateboard meines Bruders ausgeliehen habe. Skateboard ist Jugendkultur. Du bist der Mann, der das lebt wie kein anderer. Ja? Wofür ist Skateboardfahren für dich ein Ausdrucksmittel?
Oh, ja, es ist, also für mich ist es inzwischen weniger ein Ausdrucksmittel. Ich sehe das Ausdrucksmittel, aber es ist in erster Linie ein Ausdrucksmittel halt für Jugendliche. Mhm. Und zwar, die Stärke hat es halt bekommen dadurch, dass es in der Orientierungsphase sehr sinn- und identitätsstiftend ist. Das liegt meines Erachtens nach auch ein bisschen daran, dass es ziemlich erwachsenuntauglich ist. Das heißt also, dass Jugendliche in dem Alter plötzlich irgendetwas können, was der Lehrer, was die Eltern, was die Erwachsenen nicht so gut können. Und wenn man was besser kann, das gibt Selbstbewusstsein und das tut der Entwicklung eines Menschen gut.
Genau, und über blutige Knie, also Tricks, die man eben immer wieder probieren will und die Faszination von Skateboardfahren und wie man damit die Welt erobert, darüber reden wir heute im Laufe des Vormittags.
Gerne,
ich freue mich, dass du mein Gast bist. Titus Dittmann ist mein Gast des Tages. Er hat die Skateboard-Szene auf der ganzen Welt geprägt. Und Titus, wir müssen uns mal irgendwie kurz zurückbeamen. Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er an den Aasee in Münster.
Gerne.
Ja, ich glaube, du warst gerade fertig, Referendar für Geschichte und Sport und hast den ersten Kontakt mit dem Brett. Kannst du dies dein erstes Mal nochmal beschreiben?
Kann ich gerne. Kleine Korrektur, Geografie und Sport.
Ah, okay.
Aber soweit ist das ja nur auch nicht auseinander.
Gut, Geschichte und Geografie manchmal nicht ganz unabhängig voneinander.
Ja. Nee, also ich habe mich zwar weil ich Sport studiert habe, habe ich mich natürlich für Sport interessiert. Und bei mir waren ganz besonders diese Individualsportarten im Vordergrund, die auch ein bisschen was mit Adrenalin und irgendwelche Geräte beherrschen zu tun hatten. Deswegen war ich auch in der Drachenflieger-Szene ganz vorne dabei und alles Mögliche habe ich probiert.
Du liebst Beschleunigung, ha?
Ja, ich liebe die Geschwindigkeit und vor allen Dingen liebe ich auch den Grenzbereich etwas näher kennenzulernen und die Beherrschung des Grenzbereiches und zu wissen, wo Schluss ist, das ist ein sehr erhabenes Gefühl.
Aha, und wo liegt der Grenzbereich beim Skateboarden?
Ja, das erfährt man dann immer anschließend durch die Schmerzen, wo der gelegen hat. Aber das ist ja gerade das Schöne beim Skateboarden auch, dass man dort relativ gefahrlos sich im Grenzbereich bewegen kann. Man kann sich vielleicht mal ein paar Knochen brechen, aber so lebensgefährlich ist es ja nun mal wieder nicht. Aber wie gesagt, ich war ja schon ein relativ alter Sack, ging ganz hart auf die 30 zu, hab von Skateboarden schon gehört. Aber als seriöser Sportstudent, was wurde in den Medien, wurde Skateboarden immer so als Kinderkram dargestellt. Deswegen bin ich nie auf die Idee gekommen, das mal so von mir aus zu probieren. Und dann habe ich tatsächlich am Aseehügel den ersten Skateboarder live gesehen. Und da machte es einfach nur Klick, weil ich gerade das erste Staatsexamen, mittendrin im ersten Staatsexamen war. Und der Referendardienst hier am Hittorf-Gymnasium auf mich wartete. Da habe ich also direkt in dem Skateboard wirklich so ein unglaublich geiles pädagogisches Werkzeug erkannt, speziell für den Sportunterricht.
Hast du auch deine Arbeit, Abschlussarbeit, glaube ich, drüber geschrieben, ne? Als
genau,
zweites Staatsexamen, dann, Skateboarding im Schulsportunterricht.
Ja, das ist auch wieder ein Impuls gewesen von den Schülern. Ich war dann Referendar am Hittorf-Gymnasium und die Schüler kamen auf mich zu und fragten, ob ich nicht eine Schülersportgemeinschaft im Skateboarden eröffnen wolle. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn ich das schon mache, sei clever. Habe mit dem Schulkollegium vereinbart, dass ich darüber meine Staatsexamensarbeit, die zweite, schreiben darf. Und damit war ich dann der Erste weltweit, der eine wissenschaftliche Arbeit über Skateboarden geschrieben hat. Und 50% meines Stundensolls war plötzlich mein Hobby. Das war eine super, super schöne Zeit.
Ja, du warst richtig, du klebtest an diesem Brett, auf diesem Brett, also nicht nur beobachtend als Lehrer oder als Referendar bei deinen Schülern in dieser Skateboard-AG, sondern dich hat es auch selber so gepackt, ja? Was waren denn deine ersten Tricks? Womit hast du denn angefangen?
Oh Gott, damals waren das noch ganz andere Sachen, als man heute fährt. Ich bin ja schließlich ein Vor-Olli-Kind. Der musste erstmal erfunden werden. Heute der Grund die Voraussetzungen für alle Tricks. Und wir haben auch damals ganz andere Disziplinen gemacht. Da hat man sich auch noch an andere Sportarten angelehnt. Es gab da Hochsprung, es gab Weitsprung. Wir sind Slalom.
Aber so eine
gefahren.
Ramp gab es doch auch, so eine kleine Rampe.
Das kam dann Mini-Ramp, ein bisschen später.
Oder?
Das kam ein bisschen später. Also am Anfang waren wirklich solche Disziplinen. Freestyle war sehr angesagt, was so ähnlich wie Eiskunstlauf oder Rollkunstlauf funktionierte. Mit A- und B-Noten und Schiedsrichter am Rande und man musste eine Kür zur Musik fahren. Also ich als Pädagoge, der ich ja diese Arbeit geschrieben habe, ich musste mir dann natürlich irgendwelche didaktischen, methodischen Reihen aus den Fingern saugen und das auch alles spielerisch beibringen. Und deswegen habe ich dann plötzlich Regeln für Skateboard-Fußball und Skateboard-Basketball kreiert und erfunden. In der Schule ist halt die Welt etwas anders.
Manchmal. Okay, und das Geheimnis um den Kickflip Nose Wheelie und Nose Manual lösen wir gleich, lieber Titus, ja?
Lieber
und warum du deinen Lehrerjob für Skateboardfahren und die Welt des Skateboards geschmissen hast, musst du mir auch gleich erzählen.
Okay.
Skater auf der ganzen Welt kennen ihn sowieso. Alle anderen lernen ihn heute hier bei mir kennen. Titus, sag mal, wenn man eine Leidenschaft hat, wie das bei dir der Fall war, Skaten, ist das eine. Aber wenn man dafür auf der anderen Seite auch etwas aufgibt, in deinem Fall den Lehrerjob, das lässt einen doch erstmal aufhorchen. Warum ließ sich das nicht vereinen?
Ja, das war eine sehr harte Entscheidung, aber nicht...
Für das deutsche Schulwesen oder für dich?
Für mich, glaube ich, in erster Linie. Jetzt habe ich ernsthaft überlegt. Vielleicht auch für das deutsche Schulwesen, aber gut, das wird jetzt ein längeres Gespräch. Aber da sind wir wirklich beim Thema, weil auf der einen Seite wusste ich eigentlich genau, was ich machen möchte, weil ich Gott sei Dank schon instinktiv immer diesem Spruch von Konfuzius gefolgt bin, Such dir einen Job, den du liebst und du wirst nie mehr arbeiten müssen. Und arbeiten in diesem Sinne habe ich noch nie gerne gemacht, aber ich habe mir immer gerne den Arsch aufgerissen, um irgendwelche Ergebnisse zu erzielen, um Erfolg zu haben, um Anerkennung zu bekommen und um was zu bewegen. Ist halt ein wunderbares Gefühl. Und deswegen, ja, wenn man die Passion, die Passion to Profession halt ausbaut, ist das das Schönste, was einem passieren kann. Und das habe ich gemacht. Auf der anderen Seite hängt man ja doch so ein bisschen in den Normen drin dieser Gesellschaft. Und gerade wenn man noch, ich sag mal, diese Altersweisheit noch nicht hat, wo man dann so ein bisschen darauf pfeift.
Kriegt man auch ein bisschen Angst, ne?
Genau, dann macht man sich natürlich sehr viel Gedanken, weil man muss sich die Situation vorstellen. Es war eine Lehrerschwemme. Ich war noch einer der Letzten, die eine Planstelle bekommen haben, die dann tatsächlich so einen sicheren Beamtenjob hatten. Und dann sage ich, ich verkaufe jetzt Skateboards. Da haben meine Lehrerkollegen mich natürlich, weil gerade mein Sohn geboren wurde, haben die mich für einen extrem verantwortungslosen Menschen, zu einem extrem verantwortungslosen Menschen gestempelt und mir vorgeworfen, dass ich da keine Verantwortung meiner Familie gegenüber zeige. Das hat mich natürlich ein bisschen nachdenklich gemacht.
Also es beeinflusst aber, dann doch schon.
Ja, ja. Aber im Endeffekt bin ich froh, dass ich einfach meinen Bedürfnissen gefolgt bin und kann ich wirklich auch nur jedem Menschen empfehlen, gegen die innere Überzeugung irgendeinen Beruf zu ergreifen, bringt nicht gerade Glück und Erfüllung.
Aber den Kontakt eigentlich zu den Jugendlichen und zu den Schülern hast du ja durch Skateboarden dann auch tatsächlich nicht verloren. Du hast den Lehrerjob an den Nagel gehängt, aber hast deinen Laden in Münster eröffnet. Also wer hätte das gedacht, dass das Skaterherz ja in Westfalen das erste Mal so laut schlagen würde? Ich hatte damals einen Freund in Münster und kannte deinen Laden. Das war ja immer brechenvoll.
Ja, inhaltlich hat sich da ja nicht viel geändert. Mein Klassenverband ist etwas größer geworden, zugestanden.
Was sahen denn die Skater in dir? Du hast ja selbst, du warst schon Anfang 30 dann auch.
Ja, ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht, was die in mir sehen. Irgendwo ist es so passiert, dass ich als schon relativ erwachsener Mensch irgendwie doch noch diese spätpubertierenden Bedürfnisse wohl hatte und mich dieser ganze Style, dieses Lebensgefühl sehr gefesselt hat.
Beschreib
und
das mal, dieses Lebensgefühl.
Ja, es ist doch so ein bisschen, das Skateboard benutzt man ja halt in einem gewissen Alter, um so ein bisschen an den Normen zu kratzen, zu hinterfragen, nicht alles einfach zu akzeptieren und zu schlucken, wie es einem die Erwachsenen vorgeben.
Hast du das in deiner Pubertät verpasst?
Keine Ahnung. Vielleicht bin ich nie aus der Pubertät rausgekommen und immer noch ein bisschen spät pubertiert, weil das fasziniert mich nach wie vor noch, dieses grundsätzlich alles in Frage stellen. Oh. Und daraus hat sich ja auch so eine Einstellung und eine Überzeugung bei mir entwickelt, dass ich auch nur empfehlen kann, grundsätzlich zu probieren, etwas anders zu machen. Denn wenn man es immer genauso macht wie alle anderen, kann man nicht besser werden.
Aber wenn diese Leidenschaft hat ja dazu geführt, diesen Laden erst zu eröffnen, aber das hat dir ja nicht gereicht. Also deine Grenzen hast du ja immer erweitert, was ich ganz wunderbar finde. Also es gab dann dieses Münster-Monster-Mastership, ja, was ja hinterher, es geht ja immer so ein bisschen als Skateboard-Weltmeisterschaft dann auch geworden ist, ein riesen Skateboard Event. Deine Motivation war dann immer noch größer zu werden. Was hat dich darin bestärkt?
Die Motivation, größer zu werden, die stand nicht im Vordergrund. Die Motivation, irgendwas zu bewegen, die Motivation, zu faszinieren, auch Anerkennung zu bekommen für, ich bin ja automatisch in diese Rolle reingedrückt worden. Ich war mindestens 15 Jahre älter als alle anderen in dieser Szene und dadurch ist mir dann automatisch so diese Rolle des Organisators zugeschoben worden. Titus, mach mal, wir brauchen ein Magazin. Titus, mach mal, wir brauchen einen geilen Contest.
Aber du hättest auch Nein sagen können.
Ja klar, aber dafür war ich zu viel drin und dafür hat mir das alles viel zu viel Spaß gemacht. Und in erster Linie habe ich es natürlich für mich gemacht, weil ich wollte in dieser Szene sein und mir hat diese Szene unglaublich gut gefallen. Ich war ein Teil dieser Szene und was gibt es Schöneres, sich vollkommen wohlzufühlen in so einer Familie und dann auch noch irgendwo dazu gedrängt zu werden, das Familienoberhaupt zu werden.
Und du hast immer gesagt, ich will, dass die Welt für mich klatscht. Hast du denn das Gefühl, es ist lang genug und laut genug geklatscht worden? Mit Zugaberuf?
Ich
klopfen.
Immer noch jedes Klatschen. Und es ist auch danke.
So, damit es dir gut geht heute. Und du hast eine eigene Marke geschaffen, Titus, weil dein eigentlicher Vorname ist ja, darf man den noch sagen? Magst du den vielleicht gar nicht mehr?
Eberhard. Nee, also ich stehe ja zu allem, was passiert ist. Nee, mein richtiger Name ist tatsächlich Titus, aber das ist wieder eine andere Story, weil das Titus hat eigentlich gar nichts mit dem Skateboard zu tun, sondern mein Bruder hat mich im Kindergarten so genannt. Keine Ahnung, der hatte wohl Prinz Eisenherz mit den alten Römern verwechselt. Und dann hat sich das so eingeprägt, weil es so ein einprägsamer Name ist. Und selbst an der Uni in Münster haben alle Professoren meine Scheine auf Titus ausgestellt. Und als ich Examen machen wollte, wurde ich nicht zugelassen, weil in meinem Pass ein anderer Name stand. Da bin ich halt zum Standesamt gegangen und habe meinen Namen ändern lassen. Und seitdem heiße ich Titus und ich durfte Examen machen.
Okay, also bevor wir gleich weiterreden über Skateboarden und den Lifestyle von Skateboarden, musst du noch ganz kurz, das habe ich meinem Nachbarjungen versprochen, den Kickflip-Nose-Wheelie erklären. Komm, 30 Lieber, Sekunden hast du Zeit.
Nee.
Wie nee?
Da bin ich lang raus aus dieser detaillierten Kenntnis aller Tricks. Ich nehme noch mein Longboard, fahre da sonntags morgens, heute Morgen bin ich auch wieder mit dem Longboard zum Bäcker gefahren, habe die Brötchen geholt und mein Lieblingstrick ist inzwischen auf dem Rückweg die Brötchen nicht zu verlieren. Und ja, also ich bin wirklich der absolute Oldschooler.
Ist das Oldschool, ja? Longboard ist wirklich
ja,
Oldschool.
Ja, Gott, das Longboard ist auch so ein bisschen die Altherren-Version des Skateboards, kann ich jetzt mal sagen. Nee, es ist einfach, die Faszination des Skateboarden liegt ja nicht nur in moderne Tricks kloppen und
okay.
Die Zeiten sind bei mir wirklich
Ich
vorbei.
Muss da gleich nochmal nachhaken, so mit der Antwort kann ich nicht zu meinem Nachbarsjungen zurückkommen. Titus, bleib dran. Titus Dittmann ist vom Skateboard-Fan zu einem riesigen Skateboard-Imperium-Unternehmer geworden. Die Marke Titus ist weltweit bekannt in der Szene. Was macht dir mehr Spaß? Einfach nur auf dem Brett zu stehen, ein paar Tricks zu üben oder auch so ein Imperium zu leiten?
Also macht alles Spaß, was mit Erfolg zu tun hat. Und der Spaß beim Skateboardfahren ist natürlich auch das Gefühl, dass man so ein Teil irgendwo im Griff hat und dass man ja im Grenzbereich irgendetwas beherrscht. Und das Geschäftsleben kann genauso spannend sein und auch Grenzbereich sein und auch das Gefühl geben, wow, man hat es ein bisschen im Griff und dann geht es dann hinterher, ja Gott, auf die Schnauze fallen kann man auch überall, sowohl auf dem Skateboard als im Geschäftsleben.
Genau, das hätte Ihnen ja auch als Lehrer passieren können. Da gibt es ja auch Burnout-Syndrome, hat sie ja noch nicht eingeholt.
Wobei es da etwas schwieriger ist, auf die Schnauze zu fallen, so einem sicheren Beamtentum.
Genau, also man hat einiges gewagt, aber so ein Unternehmeralltag ist ja auch anstrengend, birgt Risiken, man geht Risiken ein, die man vielleicht nicht hätte eingehen sollen. Was nehmen Sie mit jetzt auch aus Ihrer Unternehmertätigkeit nach so vielen Jahren?
Oh, das ist insofern eine schwierige Frage, weil ich jetzt gar nicht weiß, wo ich so richtig anfangen kann. Es ist wirklich wie im sportlichen Leben auch. Das kommt drauf an, wie man das alles anpackt. Also ich habe ja das Unternehmertum eigentlich als Herausforderung dann irgendwann echt gesehen. Am Anfang habe ich mir immer verleugnet, dass ich Unternehmer bin. Ich habe schließlich 68 Abitur gemacht. Da wollte ich natürlich nichts mit Unternehmertum zu tun haben. Und plötzlich hänge ich da mittendrin. Und dann war das so die erste Phase, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt bin ich einer geworden. Jetzt machen wir das Beste draus. Deswegen auch immer vielleicht diese übersteigerte soziale Verantwortung nach außen gezeigt und in die Szene gepusht, Wettbewerbe organisiert, Magazine organisiert und mein Schwerpunkt lag ja eigentlich immer in...
Also um auch so ein bisschen zu zeigen, ich bin auch noch einer von euch. Oder?
Richtig. Aha. Eine Zeit lang habe ich ja immer gesagt, ja, die Geschäfte mache ich ja nur, um dann noch mehr in die Szene pushen zu können. Mhm. Und dadurch ist indirekt ein wunderbarer Kreislauf entstanden. Denn je mehr man investiert in die Szene, die ja sozusagen der Kundenkreis ist, und je höher dann die Glaubwürdigkeit wird, desto stärker steht die Marke da oder es wird erstmal überhaupt eine Marke draus und desto mehr Geld ist vorhanden, um wieder in die Szene zu stecken und je besser die Szene auf einen zu sprechen ist, desto mehr kauft sie und dann
aber man
ist
kommt
das
dann auch nicht mehr raus, ne? Also wenn man das ganz große Rad dreht, was ja auch schön ist, wenn das die Leidenschaft ist, so wie du es am Anfang beschrieben hast, aber man ist dann auch drin, also man muss dann auch immer mit 100% performen.
Auf alle Fälle. Ja gut, man muss aufpassen, dass nicht irgendwann die Selbstbestimmung so ein bisschen auf der Straße bleibt, so wie das bei mir dann passiert ist. Man braucht nur 1-2 falsche Entscheidungen zu treffen, wie dass man an die Börse will, obwohl das eigentlich totaler Schwachsinn gewesen wäre.
Also Börsengänge sind nichts für Skater. Kann man so auch nicht sagen. Okay, dann.
Komplexes Thema. Ja, aber es ist halt in die Hose gegangen und von daher eine Menge gelernt.
Das bleibt unterm Strich, um das mal so ganz kurz zu sagen. Aber da kommen ja auch all das, was man beim Skaten auch braucht. Lange Atem, Hartnäckigkeit, das kommt da ja auch wieder durch. Dann reden wir doch über ein anderes Thema.
Es gibt eine wunderbare Szene in einem Video, wo so ein Skateboarder Anlauf nimmt, auf ein elendlanges Treppengeländer springt und darunter slidet, auf die Schnauze fällt ohne Ende, sich dabei überschlägt, unten aufsteht, die Hände, zwei Finger zum V geformt, nach oben streckt, mit dem Kopf schüttelt und dann frage ich immer, wisst ihr, was der jetzt macht? Der packt sein Skateboard, geht wieder hoch, nimmt wieder Anlauf und fällt so lange auf die Schnauze, bis er diesen Trick kann. Und das ist genau das, was Skateboarden ausmacht. Und das ist das, was man braucht, egal wo im Leben, auch im Geschäftsleben, muss man, wenn man richtig auf die Schnauze gefallen ist, sich schütteln, an den Sieg glauben und dass man es im Griff hat und wieder anfangen.
Ja, ich glaube, da sprechen Sie von Erfahrung von solchen langen Treppen. Ne? wollen wir über das Alter reden?
Oh, gerne.
Beim Skateboarden spielt das eine Rolle?
Ja, sicherlich spielt das eine Rolle, weil, wie ich eben schon sagte, für mich Skateboarden eigentlich eine der letzten Jugendkulturen, echten Jugendkulturen ist. Wir haben ja in unserer Gesellschaft die Problematik, dass während vor, ich sag mal, einigen Jahrzehnten die Beatles noch in Schlips und Anzug auf die Bühne gegangen sind, um erwachsen zu wirken und wir eine erwachsenorientierte Gesellschaft waren, hat sich das ja komplett gewandelt hin zu einem fast Jugendwahn. Und das wiederum macht der Jugendszene ein Riesenproblem, wenn die Eltern immer versuchen, direkt zu kopieren, was in den Jugendszenen gerade entsteht. Dann hat man ja nichts mehr Eigenes, womit man sich identifizieren kann, was Sinn und Identitätsstiftend ist, wo man das Selbstwertgefühl oder das eigene Ich mit entdeckt. Da braucht man ja eigene Dinge für und auch ein bisschen Reibung vielleicht. Und und dann haben die ein Problem und müssen alle drei Tage irgendeine neue Kultur aus der Taufe heben. Und das Skateboarden, dadurch, dass es relativ erwachsen untauglich ist, hat sich jetzt schon über 3 Jahrzehnte wirklich als die stärkste Jugendkultur, die je aus dem Sportbereich erwachsen ist, herauskristallisiert. Und das liegt halt daran, dass es nicht so leicht zu adaptieren ist.
Und hat sich eben auch so lange gehalten, das muss man auch sagen. Es gibt natürlich immer wieder Wellenbewegungen. Du bist jetzt, das darf man glaube ich sagen, kann man auch nachlesen, Anfang 60. Wer ist denn jetzt, vielleicht kannst du das noch ganz kurz sagen, dein Ohr an den Jugendlichen? Bist du das noch selber oder hast du andere im Unternehmen, die das dann eher spüren?
Sowohl als auch. Also zum einen versuche ich mit dem Ohr so dicht wie möglich dran zu bleiben, schon aus eigenem Interesse, weil ich diese Szene und auch die Arbeit mit Jugendlichen so faszinierend finde. Ich habe ja so ein Jugendkulturzentrum hochgezogen, den Skaters Palace, der sowohl Konzerthalle ist als auch Skateboardhalle. Dort führen wir Camps durch. Dann kommen gerade in den Ferien aus der ganzen Bundesrepublik für eine Woche immer viele Jugendliche oder ja so im Alter zwischen 8 und 16, sag ich mal.
Und da erlebst du sie, da bist du natürlich dran.
Und da gehe ich jede Woche mindestens eine Stunde, setze mich in die Mitte und höre mir an, was dort an Problemen vorhanden ist oder an Interessen. Und auf der anderen Seite erzähle ich die Storys, wie wir in den 70er, 80er Jahren Skateboard gefahren sind. Und das ist für die Kids weiter weg, als wenn mir eine Oma vom Krieg erzählt hat.
Titus, erzähl mal aus den 70ern, aus den 80ern. Hey, jetzt werde ich auch schon ganz traurig. Okay, also wir machen gleich weiter, weil dieses Engagement, was du da hast und dieses Gespräche suchen mit den Jugendlichen, das machst du ja auch in Deutschland natürlich, aber eben auch international. Wir machen gleich weiter dieses Jahr.
Okay.
Ja, das mit dem Lehrer ist ja schon etwas länger her, haben wir ja schon gehört. Skate haben wir drüber gesprochen und Entwicklungshilfe, das scheint wahrscheinlich der neue Lebensabschnitt zu sein. Auf jeden Fall fiel ja am, ich glaube, 18.12.2009 der Startschuss für die Titus Dittmann Stiftung. Heißt das Rückzug aus dem operativen Geschäft, Titus?
Ja, auch ein bisschen. Obwohl operativ bin ich ja nach wie vor. Es heißt Rückzug aus dem kommerziellen Teil und voll in die humanitäre Operative.
Was versteckt sich denn darunter oder was ist unter diesem Dach Skate Aid? Was ist das, die Stiftung?
Ja, zunächst, um überhaupt dort jetzt richtig 100% am Draht ziehen zu können, habe ich vorher mit meinem Sohn nämlich ein legendäres gut funktionierenden Generationswechsel hinbekommen. Also er ist jetzt
Geschäftsführer. Da kann man schon mal gratulieren, das gelingt nicht jedem.
Das ist richtig, aber ich glaube, das liegt auch an der Konsequenz, mit der wir das durchgezogen haben und natürlich daran, wie eng wir auch immer miteinander umgegangen sind und dass wir auch so, ich sag mal, zur selben Szene gehören, das erleichtert das natürlich. Die Denke ist ganz ähnlich, denn er ist richtig Hardcore-Skateboarder und von daher ist das Unternehmen jetzt in extrem guten Händen. Ja, und ich kann jetzt wieder der Leidenschaft nachgehen, mit der ich eigentlich angefangen habe, nämlich Pädagoge zu sein, Weltverbesserer und meine Anerkennung und mein gutes Gefühl daraus ziehe, dass ich versuche, etwas zu bewegen, die Welt ein klein wenig zu verbessern.
Mit Skateboard fahren.
Mit Skateboards, das benutze ich als Werkzeug und da ist das nämlich ein ganz fantastisches Werkzeug, was man dort einsetzt.
Beschreib mal ein bisschen die Brücke, über die du gehst mit den Brettern dann, die du eingepackt hast und unter anderem Afghanistan geflogen bist.
Wir gehen natürlich in jedem Kontinent, in jedem Kulturkreis, benutzen wir das Werkzeug anders. Also in Afrika sieht das anders aus bei unseren Projekten als in Afghanistan. Aber bleiben wir bei Afghanistan. Das ist schon sehr interessant, weil bin ich gar nicht von mir aus darauf gekommen, jetzt zu sagen, das Skateboarder kann man in der ganzen Welt super humanitär mit Kindern arbeiten. Ich habe von einem Australier gelesen, der in Kabul damals 2008 versuchte, heute steht die Halle, eine Skateboard-Schule dort zu installieren. Das hat mich so fasziniert, dass ich tatsächlich, wie du eben erzählt hast, in unserem Titus-System alle, ich glaube 39 Titus-Shops sind das inzwischen, aufgefordert habe, die Kunden dort ihre alten Skateboards abzugeben. DHL habe ich überzeugt, dass sie kostenlos diese Skateboards alle in Münster sammeln. Und dann sind 2 Tonnen Skateboards nach Kabul geflogen worden.
Also eine einmalige Sammelaktion war das, ja, Spendensammelaktion, ja?
Ja,
Initiative Skate
damals erstmalig, einmalig insofern nicht, weil wir jetzt gerade schon wieder gesammelt haben für den Park, den Betonpark, den wir dann mit den Grünhelmen zusammen in Karoch im Westen Afghanistans gebaut haben. Naja, und die Theorie ist halt, zum einen habe ich gemerkt, als ich drüben vor Ort war, dass man eigentlich, wenn man mit viel Engagement rangeht und das auch richtig macht, dass man mit ganz wenigen Mitteln ganz, ganz viel bewegen kann.
Aber erstmal denkt man doch, damit wirst du wahrscheinlich häufiger konfrontiert, dass man denkt, gut, was braucht man in diesen Ländern? Was braucht man in so einem von Kriegen und Auseinandersetzungen gebeutelten Land? Also Schulen wissen wir, Bildung, Nahrung ist ein Thema. Warum ist Sport und für dich natürlich als Schlüssel dann das Skaten so wichtig?
In unserer Überflussgesellschaft geht man da meistens vielleicht ein bisschen falsch ran, weil gewisse Dinge sind für uns so selbstverständlich, dass man da gar nicht auf die Idee braucht, dass ein Mensch auch das zum Entwickeln und zum Leben braucht, nämlich ein kindgerechtes Aufwachsen, auch mal ein bisschen Sorglosigkeit, Spaß, Freude und nicht nur konfrontiert werden mit den ernsten Dingen dieses Lebens. Und in erster Linie wird daran gedacht, dass der Mensch was zu essen braucht, ist richtig, dass er Bildung braucht, ist auch richtig. Aber das, was ein Kind wirklich zum Großwerden brauchte, das geht dann meistens, kippt das ein bisschen hinten über. Und darum kümmern wir uns.
Aber Rollbretter auspacken und dann einfach losfahren, funktioniert ja auch nicht. Also wenn
das
man sich
richtig,
Gegebenheiten dort anguckt. Das heißt, ihr baut dann auch die Gegebenheiten, auf denen du dann skaten kannst.
Ja, mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass man als so kleine Organisation nicht die Welt alleine retten kann. Und deswegen suchen wir uns Partner, die schon Netzwerk haben, die schon in gewisser Weise unterwegs sind und geben dort als Ergänzung diese Idee mit dem Skateboard rein. Nehmen wir die Grünhelme. Rupert Neudeck, durch Kapa Namur bekannt geworden, hat schon mit den Grünhelme e.V. 34 Schulen im Westen Afghanistan gebaut. Und dann haben wir miteinander geredet und er hat schon immer nach irgendeiner Ausweitung gesucht, wie er diese ja rein traditionellen Bildungsinstitute dort auch zum Lebensmittelpunkt in der Freizeit für die Kinder und Jugendlichen machen kann. Und dann kam diese Idee mit dem Skateboarden einfach optimal obendrauf. Und ich finde eine Struktur vor, eine Organisation, die dort schon Schulen gebaut hat, wo ein Lehrerkollegium vorhanden ist.
Da schließt sich ja fast wieder der Kreis für dich.
Richtig, richtig. Ja, und ich gehe jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Ich bin gerade mit der Universität Münster im Gespräch, weil ich möchte gerne eine Partnerschaft zwischen der Universität Herat und Münster herbeiführen. Und dann ist mein Ziel, an der Uni in Herat einen Skateboardpark zu bauen, sodass auch in das Lehrerausbildungskonzept in Afghanistan vielleicht ein Skateboardkurs dazugehört. Nicht, dass die unbedingt Skateboard fahren lernen. Die sollen lernen, mit dem Werkzeug Skateboarden pädagogisch zu arbeiten und die Kraft dieses Instruments kennenlernen. Und dann, okay, wenn ich dann verfolgen kann, wo diese Lehrer dann eingesetzt werden, dann macht es viel mehr Sinn, gezielt an diesen Schulen wiederum Skateboardpark zu bauen. Weil das Wichtige ist ja dann, die Nachhaltigkeit zu erzeugen und dass wirklich auch eine Szene entsteht. Und jetzt nochmal zu dem...
Die dann auch lebendig ist. Also wir müssen gleich nochmal drüber weiterreden.
Richtig. Aber was ganz wichtig ist, das muss ich jetzt wirklich noch loswerden, weil es geht ja darum, Welt zu verbessern. Und meine Ansicht ist halt, da muss man da anfangen, wo das Brett vorm Kopf noch ganz dünn ist, in der Orientierungsphase, wo Menschen noch nach Orientierung suchen, denen Orientierung geben, das Werdebild im Kopf einigermaßen positiv beeinflussen. Und wenn dann diese Jugendlichen, die jetzt mit dem Skateboard in Afghanistan Kontakt bekommen haben und statt auf der Straße nur noch Krieg zu spielen, die coolen, harten Jungs mit dem Skateboard werden, wenn die dann irgendwann an die Macht kommen, dann haben wir vielleicht das Problem in Afghanistan gelöst.
Das wäre natürlich zu schön, um wahr zu sein, wenn Skateboard dann tatsächlich Frieden schafft und eine bessere Welt macht es in kleinen Schritten sicherlich ganz, ganz bestimmt. Und Hinweise sind da. Nein, Ergebnisse eben auch ganz klar. Aber wo ihr auf der Welt sonst noch tätig seid, darüber reden wir gleich, okay?
Okay.
Gut. Den Generationswechsel in seinem Skaterunternehmen hat der Unternehmer Titus Dittmann ganz gut gewuppt, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. An deinen Sohn hast du es weitergegeben. Aber Titus wäre natürlich nicht Titus, wenn er nicht weiterhin die Ärmel hochkrempeln würde und etwas tun würde, nämlich mit dieser Leidenschaft des Skatens. In diesem Fall Hoffnung geben, vielleicht auch ein klein bisschen Frieden stiften an Orten, die alles andere als friedlich sind, zum Beispiel Afghanistan. Wo seid ihr denn mit Skate Aid sonst noch unterwegs?
Ja, in Afrika sind wir sehr stark unterwegs. Begonnen
genau?
In Südafrika, in Kapstadt. Das war auch eine kleine Leidensgeschichte, weil man macht natürlich am Anfang auch sehr viel Fehler. Wir haben dort geholfen, einen Skateboardpark zu erstellen, der allerdings über den Winter dann relativ verrottet war und die Jungs aus den Townships gedacht haben, das ist viel besser geeignet als Dächer und Türen für unsere Hütten und plötzlich war der Skateboardpark über das ganze Township verstreut. Sowas passiert natürlich auch. Inzwischen haben wir einiges wieder aufgebaut, eine Mini-Ramp für die Straßenkinder mit Don Bosco zusammengebaut, das ist so eine katholische Organisation. Mhm. Wie ich ja eben sagte, wir suchen immer Partner vor Ort, die schon eine Struktur haben, ein Netzwerk haben und dann kann man natürlich mit der Idee viel schneller vorwärts kommen.
Und nach welchen Kriterien entscheidet ihr euch, wo, an welchem Ort ihr euch engagiert? Also Uganda, Tansania, Kenia ist ja eben auch
ja,
der
richtig.
Fall.
Auch das ist auch oft, würde ich sagen, wie soll ich sagen, man geht, ich könnte jetzt flapsig sagen, den Weg des geringsten Widerstands. Auf der anderen Seite kann ich sagen, wenn wir richtig effizient und effektiv vorgehen wollen, dann nutzen wir die Gelegenheiten, die sich ergeben und die dort am meisten versprechen. Und da sind halt die Länder gerade in Ostafrika jetzt erschienen. In Uganda gibt es schon eine gewisse Skateboard-Szene. Dort kooperieren wir mit der Uganda Skateboard Union. Haben den Vorteil, dass wir dort Jugendlichen, die eigentlich sonst keine Chance auf irgendwie einen Job haben, die dort in dieser Skateboard Union groß geworden sind, Skateboard fahren können. Die benutzen wir jetzt, denen geben wir ihren ersten Job, dass sie uns in Tansania helfen, dort die Skatepark zu bauen und dort dann als Skateboardlehrer tätig zu sein. Weil was wir nicht wollen, das ist so mit dem typischen moralisch erhobenen Zeigefinger dieser europäischen Luxuswelt kommen und sagen, wir wissen jetzt, wo es lang geht und ihr müsst das alle jetzt so machen. Im Prinzip versuchen wir ganz, ganz, ganz konsequent nämlich nur Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Auch in Afghanistan, sehr interessant, Wir haben nur 15.000 Euro gebraucht, um einen mehrere hundert Quadratmeter großen Beton-Skateboardpark zu bauen. Das lag daran, dass wir über die Grünhelme die Möglichkeit hatten, das Zement sofort zu kaufen und haben 40 Dorfbewohnern in Karoch 2 Monate lang einen Job gegeben und die haben sich den Skateboardpark selber gebaut.
Also darum direkt geht's eigentlich. Unkompliziert eben vor Ort. Und wer noch mehr darüber wissen will, kann natürlich nachschauen unter www.skateaid.org, richtig?
Genau, skate-aid.
Ja, minus
aid
natürlich.
Mate. Und dann .org.
Skate-aid. Okay, genau. Titus, gleich geht's weiter mit uns.
Danke, danke.
Skaten ist eine anspruchsvolle, sportliche Disziplin, die mein Gast des Tages in die Welt hinausgeführt hat. Und lieber Titus, wenn man irgendwie Godfather, Papst, Guru der Szene genannt wird, ich weiß nicht, was noch alles, ein Pionier, Anstifter.
Inzwischen habe ich mich an alles irgendwie gewöhnt.
Ja, was magst du denn am liebsten machen kannst, wenn man sich da vorbereitet? Also es gibt nichts, was du nicht bist.
Ja, Gott, ich meine...
Ja, Gott.
Mensch neigt dazu, andere Menschen in Schubladen zu stecken. Und da habe ich mich dann irgendwann dran gewöhnt. Und jetzt bin ich halt der Skateboarder. Ich habe mich jahrzehntelang dagegen gewehrt und wollte, was weiß ich, alles auf einmal sein, weil ich gedacht habe, ich habe doch ein paar mehr Seiten als nur das Skateboard. Aber was soll's, irgendeine Rolle spielt man da.
Aber das musst du jetzt leider auch annehmen. Jetzt gibt es ja irgendwie Preise dann, ne? Und das hängt ja alles mit dem Skateboarden auch zusammen.
Ja, ist ja auch schön, wenn sich das so entwickelt und man das Werkzeug multifunktional benutzen kann.
Magst du Preise?
Inzwischen ja, sogar sehr. Ich hatte mit dem ersten Preis schon so meine Schwierigkeiten, als ich Entrepreneur of the Year wurde und man mich zum Senator im BVMW machen wollte. Und am Anfang habe ich mich gegen alles gewehrt und habe gedacht, wow, da versaue ich mir nur das Image in der Szene und die Glaubwürdigkeit, die leidet darunter.
Wenn man den Wirtschaftspreise und sowas alles bekommt,
genau.
Der Stadt Münster, ja.
Aber dann habe ich irgendwie festgestellt, dass meine Funktion ja sowieso mehr so eine Art Brücke darstellt, so ein Übersetzer zwischen Jugendkultur und Establishmentkultur. Und ich habe festgestellt, dass ich einfach doch in der Erwachsenenwelt viel ernster genommen werde und auch mal öfters ins Radio eingeladen werde, wenn ich da so preisbehangen bin. Mhm. Und dann kann ich doch viel mehr mich für diese Jugendkultur engagieren und für diese pubertierenden Rotzlöffel, die den Erwachsenen die Garage bunt malen, die ja sonst keine Lobby in der Politik und so weiter haben, weil sie so unbequem sind. Und irgendeiner muss sich ja dann drum kümmern.
Also bist du ein bisschen das Sprachrohr. Und jetzt zum Beispiel im November 2010 seid ihr mit SkateAid, darüber haben wir eben gesprochen, mit eurem sozialen Projekt, mit dem renommierten Laureus Medienpreis ausgezeichnet worden. Also
genau.
Sozialer Wandel durch Sport. Verdienstorden hast du aus der Hand von Jürgen Rüttgers entgegengenommen, auch für deine Leistung. Gibt es No-Gos bei Preisverleihungen? Ja? Was darf man nicht tun und was sollte man auf alle Fälle tun?
Jetzt grundsätzlich so zum Verhaltenskodex,
ja,
oder wohin geht.
Also hast du dich irgendwie
ich weiß, jetzt wird die Mütze angesprochen wahrscheinlich.
Nö, ich frage dich einfach, Mütze ist mir egal. Wahrscheinlich hast
meine
die
Mütze
ist bei dir
ist
doch
ja,
angewachsen.
Die Mütze ist ja inzwischen zum Politikum geworden, sogar
so.
Im Fernsehen.
Ja.
Weil ich war
Mütze
da,
ab oder Mütze auf, ne?
Ja, genau. Ja, da hat eine Zuschauerin mal in einer Live-Sendung angerufen und meinte, dass sie das doch von mir als Pädagoge erwartet hätte, dass ich den Anstand hätte, im Studio die Mütze auszuziehen.
Und verlangt bei Udo Lindenberg kein Mensch.
Eben. Ja, Gott, so weit bin ich halt noch nicht. Ne?
Ja, also du hast noch Ziele.
Aber selbst bei der Preisverleihung, diesen Verdienstorden bei Rüttgers, habe ich nur ganz kurz mal beim Anstecken die Mütze abgenommen.
Und wieder
bevor
drauf.
Die Fotografen draufhalten konnten, habe ich gesagt, stopp, ich bin noch nicht wieder angezogen. Weil die Mütze gehört halt einfach inzwischen dazu. Und so ein bisschen, wenn man dann irgendwo wirklich der Etikette wegen mit einem Smoking oder mit einem Anzug mal rumlaufen muss, dann brauche ich doch wenigstens die Mütze, um mich da etwas in meine Kultur wieder, mich zu meiner Kultur zu bekennen und dort auch irgendwo zu zeigen, ich möchte mich dann doch nicht so ganz verbiegen.
Okay, sag mir noch mal ganz kurz, warum sollen sich Kids auf ein Skateboard stellen und nicht die Inline-Skates anschnallen?
Ach, im Endeffekt ist das scheißegal. Bei den Inline-Skates ist halt das Problem, dass in unserer jugendorientierten Welt die Erwachsenenwelt diese Jugendkultur adaptiert hat und deswegen keine Jugendkultur mehr ist. Und
also nochmal Thema Abgrenzung.
Richtig. Aha. So, ich sag mal, in der Orientierungsphase benutzen Jugendliche kaum Inlineskates. Das sind mehr Erwachsene, die jung wirken wollen und sich Jugend kaufen, oder Kinder, wo die Eltern noch die großen Heroes sind. Okay. Und dazwischen benutzt man halt das Skateboard, um sich abzugrenzen, um sein eigenes Ding zu haben. Und das ist ja auch wichtig, dass ein Mensch in dieser Entwicklungsphase zu sich selber findet und sein eigenes Selbstbewusstsein und sein eigenes Ego aufbaut. Und da ist das Skateboard wirklich ein sehr, sehr gutes Werkzeug.
Gibt's den perfekten Skater-Song?
Den perfekten Skater-Song?
Da hätte man, komm, wir machen Radio. Wir spielen den ganzen Tag Songs hier rauf und runter.
Hätte man da vielleicht schon reden können. Inzwischen ist das sehr unterschiedlich, was in der Skateboard-Szene gehört wird.
Okay. Wir haben so viel gesprochen heute. Du warst mein Gast des Tages. Wir sind eingetaucht in deine Welt des Skatens. Aber was hast denn du für ein Handicap beim Golf? Weil ich lese hier gerade, dass du auch ein sehr leidenschaftlicher Golfer bist.
Oh, das muss irgendwie eine Fehlmeldung sein. Ich hab tatsächlich vor 20 Jahren...
Du kannst gar kein Golf spielen.
Doch, ich kann schon ein bisschen Golf spielen. Also ich krieg den Ball schon irgendwann dahin, wo er hin soll. Braucht da vielleicht ein paar mehr Schläge als so ein Durchschnittsgolfer, weil ich bin schon seit mindestens 10 Jahren nicht mehr auf dem Golfplatz gewesen. Cool. Und das einzige Golf, was ich noch spiele, ist, wenn mein Sohn ich richtig Bock haben im Sommer, dann hauen wir bei uns im Garten, vergraben wir einen Blumentopf und das ist dann unser Loch, auf das wir spielen.
Okay, gibt's bei dir denn sonst ein Sonntagsritual? Etwas, was du nur am Sonntag machst?
Samstag und Sonntag, Brötchen mit dem Longboard holen und anschließend richtig lang Zeitung lesen, richtig lang frühstücken, nichts anderes am Programm steht.
Gut, habe ich dich davon heute abgehalten.
Oder mit meinem Sohn in der Werkstatt verschwinden am Sonntag und Rennwagen zusammenbauen.
Passiert das heute noch?
Heute nicht, aber
machst du noch heute?
Es ist bisher. Ja, heute muss ich gucken, dass ich jetzt gleich erstmal die Jungs, die alle bei uns dort, wo sonst das Camp ist, ich habe übernachten lassen, weil ja die Dankeschön-Party war und einige von den Schraubern, die haben da gepennt. Da fahre ich jetzt gleich mal vorbei und guck mal, ob die schon wieder zum Leben erwacht sind.
Okay, dann nimmst du Brötchen mit, die du vorher mit dem Board nochmal geholt hast. Danke dir, Titus Dittmann, für alle weiteren Projekte, vor allen Dingen für skate-aid.org. Alles Gute und danke, dass du heute mein Gast warst.
Okay, danke, hat mir Spaß gemacht.
Tschüss, mir auch.
Ciao.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.